Schön, in eure Gesichter zu schauen. Schön, dass ihr die Stellung hier gehalten habt. Viele Geschwister von uns sind gerade im Teencamp. Ganz viele Jugendliche, auch Nicht-Jugendliche, die dort sind und in der Woche sich um die Kinder kümmern. Und wir dürfen hier sein und dürfen jetzt in Gottes Wort schauen, dürfen lernen, dürfen ermutigt werden und ich denke auch durch diesen Text ermahnt werden. Selten hat in meinem Leben ein Satz so eine Auswirkung gehabt, wie der eine Satz, den ich so vor, es muss 2017, 18 irgendwann gewesen sein, in einem kleinen Seminarraum in Zürich, in Dübendorf, saßen wir mit knapp 15 jungen Männern, alle Mitte 20, in der Bibelschule. Und unser Lehrer in systematischer Theologie, er sagte in der Anthropologie, also wo es um die Lehre des Menschen geht, wie ist der Mensch, einen Satz, den er aus dem Schöpfungsbericht herausgearbeitet hatte, und dieser Satz, der hallt nach bis heute bei mir. Er sagte, nach der Bibel sind die Beziehungen die Summe unseres Lebens. Summiere deine Beziehungen in deinem Leben zusammen und du hast dein Leben. Und der Tod ist die Auflösung aller dieser Beziehungen. Die Summe unseres Lebens sind unsere Beziehungen. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Bis heute rede ich immer wieder mit meiner Frau darüber. Das hat meine Sicht auf das Leben völlig verändert. Und immer wieder muss ich wieder zurückkommen zu dieser Sicht auf das Leben. Worum es in der Essenz geht, warum du und ich, warum wir hier sind. Diese 80 Jahre, wenn es gut läuft, 90. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dann so gut ist. Warum wir hier sind. In der Summe, in der Essenz ist Beziehungen, dafür sind wir da. Das unterscheidet uns vom Stein und vom Schwein und von den Hölzern und von all diesen Dingen, die auch hier sind. Wir sind, wir haben es eben gesungen, im Ebenbild eines Gemeinschaftsgottes, eines Gottes der Liebe gemacht. Und unser Leben ist die Summe unserer Beziehungen. Das ist das, was wir haben. Und deswegen fürchten wir uns so vor dem Tod, weil er löst das alles wieder auf. Und wir werden uns heute eine Beziehung anschauen, die in diesem Schlüsselsatz, und ich denke, er ist biblisch, er ist wahr, die Beziehungen, das Leben ist die Summe unserer Beziehungen, die wichtigste anschauen. Und ich will es dir gleich vorab sagen, wenn du diese Beziehung nicht hast, dann fehlt dir alles. Alles. Wenn du diese Beziehung, von der wir gleich in Johannes 15, ihr könnt auch gerne einblenden, lesen werden, wenn diese Beziehung, diese Gemeinschaft nicht in deinem Leben vorhanden ist, dann ist es, als hätte jemand den Haupthahn an deinem Haus zugedreht und du stehst an all den Wasserhähnen in deinem Haus und du reparierst sie und du machst sie und du säuberst sie und du entkalkst sie. Kann man Hähne entkalken? Ich weiß es nicht. Aber es kommt nichts raus. Mal ein Tropfen, der kurz Linderung bringt, aber es kommt dieses frische Wasser, dieses lebensspendende Wasser nicht. Und dieser Haupthahn, dieser Schlüssel, diese wichtigste Beziehung ist Jesus Christus. In Jesus bleiben. Wir verdanken diese Predigt den Damen vom Büchertisch tatsächlich. Ich mache heute nicht meine Epheserreihe weiter. Ich habe nach einem guten Buch für meine Sommerpause gesucht. Und dann lag da ein kleines Buch, In Jesus bleiben. Und ich dachte mir, das ist doch genau das Richtige. Meditationen über Johannes 15. Und das lese ich gerade, eine große Empfehlung, das ist wie ein Andachtsbuch, weiß nicht, ob es noch draußen liegt, ansonsten bestellt es euch. Hat mich die letzten Wochen sehr geprägt und ich bin sehr dankbar. Vielen Dank auch hier an die Damen vom Büchertisch, die das immer wieder machen und uns da ein Schmankerl hinlegen und wir müssen es nur nehmen, also auch bezahlen und dann uns damit füllen lassen. Und jetzt wollen wir zum Text gehen, In Jesus bleiben, Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Aber wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt. Und das wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und ihr werdet meine Jünger werden. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich habe ein Bild von einem Weinstock einmal eingefügt. Ich bin wirklich kein Experte für Wein und Weintrauben. Ich habe tatsächlich vor etwa 10 Jahren mal einen Weinstock gepflanzt. Und diese Woche brachte mir jemand ein Stück, das war bei unserem alten Haus in der Mietwohnung, und sagt, schau mal von dem Weinstock, den du gepflanzt hast. Dann habe ich mal einen Weinstock gepflanzt. Habe sogar schon vergessen. Ich habe keine Ahnung von Weintrauben, von Wein. Aber wir müssen das auch gar nicht. Vielleicht könnte ein Weinbauer das nochmal etwas genauer erklären mit dem Zuschneiden, Beschneiden, all diesen Dingen. Aber dieses Bild, diese Illustration, die Jesus bringt, die ist so einfach, die ist so klar, dass man wirklich kein Experte dafür sein muss. Es sind eigentlich wenige Dinge, die man hier verstehen muss. 4 Dinge. Es gibt einen Weingärtner, dem gehört alles. Und dieser Weingärtner, sagt er gleich in Vers 1, es ist sein Vater, das ist Gott. Dieser Weingärtner, er pflanzt Wein oder Reben und diese Reben, sie wachsen und es bildet sich ein Stamm. Man sieht Teile dieses Stammes oben in dem Bild. Ein guter Weingärtner, das habe ich mir tatsächlich angelesen, der hat dann bestimmte Arten, wie er das macht. Da wird der Hauptstamm dann ein bisschen umgelegt, damit dann einfach nur diese Reben, die Frucht, die wächst, nach oben gebunden werden kann. Aber mehr sage ich jetzt nicht, sonst lachen die sich auskennen. Nur ich kenne mich nämlich überhaupt nicht aus. Aber klar ist, aus diesem Stamm, aus diesem Haupttrieb, der da irgendwann mal aus der Erde kam und der immer größer wird, und ein Wein, der kann, so ein Rebstock kann durchaus auch alt werden. Das ist der Stamm, aus dem die gesamte Kraft, sowohl das Wasser als auch die lebenswichtigen, die wachstumswichtigen Stoffe aus dem Boden gezogen werden. Da wird das durchtransportiert und irgendwann mal entstehen aus diesem Stamm diese kleinen Zweige, diese Reben. Und die Reben, aus denen entsteht Frucht. Und Jesus erklärt das Ganze hier und sagt, mein Vater ist der Weingärtner, ihm gehört alles. Er ist der Verantwortliche. Er ist der, der diesen Weingarten pflanzt. Ich bin der Weinstock, ich bin dieser Stamm, aus dem das ganze Leben kommt. Ihr seid die Reben. Übrigens hier schon der erste Fehler. Ich dachte immer, ich bin die Traube irgendwie, weil das ist so schön und das Wichtigste. Aber ich bin die Rebe. Ich als Gläubiger, wir sind, das kann man so ganz klein da sehen, da oben, seht ihr diesen kleinen grünen Stängel, der dort raushängt? Das sind wir. Wir sind die Reben und aus diesen Reben, diesen Zweigen, die dann auch immer wieder abgeschnitten werden und es wachsen neue Triebe, neue Fruchtzweige, daraus entsteht Frucht. Und bei dem guten Weingärtner, das sehen wir dann im Supermarkt, dann kann man an einer einzigen Rebe wirklich einen richtig dicken, schönen, fruchthaltigen Trauben, ihr wisst schon, dieses Traubending da halt, in der Hand halten mit großen, leckeren Früchten, am besten kernlos heute bei uns, ja. Meine Frau sagt immer, die sind sehr gesund, die muss man auch zerkauen. Aber wir lieben es einfach, oder? Und schnell, ohne Körner und rein. Und man hat seine Erfrischung oder auch was auch immer man damit vorhat, den Hunger zu stillen. Das ist dieses Bild, sehr simpel. Ein Weingärtner, einen Stamm, das ist Christus, der Weingärtner ist Gott, die Reben, das sind die Gläubigen, und die Frucht, das ist das, was daraus quillt, was entsteht, um die es ja am Ende geht. Und bevor wir eintauchen, und ich habe 9 kurze Punkte, um dieses Gleichnis, diese Allegorie zu verstehen und auf uns zu übertragen, müssen wir uns aber vergegenwärtigen, über wen sprechen wir hier? Dieser gesamte Abschnitt beginnt mit dem Wort ich bin. Und ich denke, wir kennen das Johannesevangelium mit seinen Ich-Bin-Worten. Ich, Ihr Lieben, wir müssen, das macht alles gar keinen Sinn, wenn wir uns das anhören, dann sind es wieder nette Worte. Ah ja, Rebe und Weinstock und Frucht, ja, das will ich auch. Im Kern geht es hier nicht um mich. Es geht nicht um irgendein Bild, das man verstehen soll. Es geht um dieses Ich. Ich bin. Wer ist es? Wer ist derjenige, der sagt, ich bin der wahre Weinstock? Ich will es uns einfach kurz vor Augen führen. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche in den Himmel gestarrt habt, in die Abendsonne und versucht habt, diese Sonnenfinsternis, so eine ganze Finsternis war es ja nicht, Teilfinsternis zu sehen. Eine Sichel blieb noch von der Sonne. Wir haben natürlich vergessen, die Brillen zu kaufen mal wieder, deswegen hat da niemand reingeschaut. Aber plötzlich wurde es irgendwann gegen 7:30 so seltsam dunkel. Und viele haben in den Himmel gestarrt, sich dieses Naturschauspiel angeschaut. Und ich will uns kurz vor Augen führen, über wen wir hier sprechen. Anhand unseres Universums, anhand dessen, was da über uns draußen passiert. Derselbe Johannes, der hier Johannes 15 schreibt, hat im ersten Kapitel Folgendes über dieses Ich gesagt. Johannes 1, alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Johannes stellt gleich zu Beginn seines Evangeliums klar, wenn ich euch diese Person in diesen Kapiteln hier vorstelle, dieses Ich, diesen Jesus, wenn ich ihn euch vorstelle, müsst ihr begreifen, dieser Jesus, der in Fleisch und Blut vor uns stand, an den ich einmal meinen Kopf gelehnt habe, an seine Schulter, beim letzten Abendmahl, mit dem ich gegessen habe. Dieser Mensch in Fleisch und Blut ist nicht einfach ein Mensch, auch wenn er ganz Mensch war. Er ist der, durch den alles, so schreibt er es hier, erschaffen wurde. Er betont es sogar in Johannes 1, Vers 3 und sagt, alles wurde durch ihn gemacht. Und um das wirklich klar zu machen, sagt er, und ohne ihn wurde nicht eins gemacht. Jetzt will ich verstehen, jedes Atom in diesem Universum, jedes Molekül, jede Energie, all diese Dinge sind erschaffen worden durch ihn. Er ist das Wort, durch das alles gemacht wurde. Und jetzt nur einfach ein kurzer Einblick. Ich bin auch kein Astronom und ich will mich da gar nicht zu weit hinauswagen, aber wir haben ja das Internet und es gibt uns all diese Informationen schön raus. Wenn wir in den Himmel gestarrt haben, jetzt bei dieser Sonnenfinsternis, haben wir hoffentlich mit irgendeinem Schutz in unsere Sonne geschaut. Man wäre in wenigen Minuten in Lichtgeschwindigkeit, ich meine es sind 7 oder 8 bei der Sonne. 7 oder 8 Minuten in Lichtgeschwindigkeit und man wäre dort. Wenn wir uns nur einmal unsere Galaxie anschauen, die Milchstraße, in der es schätzungsweise 100 bis 400 Milliarden solcher Sonnen gibt, nur unsere Galaxie. Und ihr merkt die Zahl, 100 bis 400 Milliarden, was soll das für eine Zahl sein? Wir haben keine Ahnung. Wir schätzen das nur. Nur unsere Galaxie hat 100 bis 400 Milliarden dieser Sonnen. Und wir müssten 100.000 Jahre in Lichtgeschwindigkeit nur durch die Milchstraße fliegen, um von einem Ende bis zum nächsten Ende zu kommen. Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? 100.000 Jahre in Lichtgeschwindigkeit. Einmal von A nach B fliegen und dann wären wir durch unsere Galaxie die Milchstraße gekommen. Und wir vermuten, wir haben keinen blassen Schimmer, aber wir vermuten, dass es nochmal 500 Milliarden bis eine Billion weitere solcher Galaxien da draußen gibt. Wir begreifen das nicht. Dieses mit dem Lichtgeschwindigkeit da durchrasen, das ist einfach ein Versuch, diese unendlichen Weiten irgendwie zusammenzufassen. Und Johannes sagt, all das hat er gemacht. Und das ist dieses Ich. Und schaut nochmal Johannes 1, Vers 4, was er sagt. In ihm war Leben. Und darum geht's. Da ist eine Person. Das ist nicht eine ominöse Kraft, eine Energie, irgendwas da draußen. Da ist eine Person. Und diese Person, Gott, 3 in 1, Vater, Sohn und Geist, ist da und ist so unendlich herrlich und mächtig und in ihm ist Leben. Er existiert in sich selbst. Niemand gibt ihm Kraft, niemand gibt ihm Leben, niemand gibt ihm Liebe, niemand gibt ihm Freude. Alles quillt aus ihm, einer solchen Herrlichkeit, dass wir keinen Schimmer davon haben. Und er sagt, ich bin der Weinstock. Und was dieses Gleichnis, dieses Bild uns zeigen will, ist, der der das Leben, das physische Leben gemacht hat, uns in Fleisch und Blut, dieses Universum gemacht hat, er will uns auch geistlich Leben geben. So wie wir physisches Leben haben, wenn man das so nennen kann, ich kann euch auch nicht erklären, was Leben so genau sein soll, aber wir sind ja da, der will uns auch geistliches Leben geben, aber wie? Und das wollen wir uns jetzt näher anschauen in 9 Punkten, die er uns hier bringt. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock. Und das ist unser erster Punkt, dieses Wort wahr. Ich habe mir länger Gedanken gemacht, als ich über diesen Text nachgesinnt habe. Warum hat er dieses Adjektiv nicht einfach weggelassen? Wäre doch genau die gleiche Aussage, wenn er einfach sagen würde, ich bin der Weinstock. Warum dieses Attribut, diese Erklärung wahr oder wahrhaftig oder authentisch, könnten wir sagen. Das Wort mögen wir heute, gell? Im 21. Jahrhundert. Ich bin der authentische Weinstock. Wieso sagt er das? Offensichtlich, weil es viele andere Weinstöcke gibt, Alternativen gibt, die aber fake sind. Die nicht wahrhaftig sind. Die eine Fälschung sind. Die zwar vorgeben zu sagen, kommt zu mir. Sigi hat es vorgelesen, Matthäus 11. Kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Ich will euch Freude und Ruhe geben. Aber es ist, wie wir heute so schön sagen, fake. Das stimmt nicht. Es ist eine Fälschung. Es ist Betrug. Und da müssen wir nicht lange schauen. Es ist ja überall. Sind diese Stimmen, die rufen und sagen, kommt zu mir. Nein, kommt zu mir. Geht auf irgendeine YouTube-Leader-Playlist und ihr habt diese Rufe eigentlich immer zwischendrin in Form von nerviger Werbung. Heute Morgen bei mir, während ich schön noch ein bisschen Pianomusik hören wollte, kauf dir dieses T-Shirt, dann wirst du ein echter Mann sein. Dieses, so, ja, komm her, komm zu mir, ich zeig's dir. Wenn du gut aussiehst, dann aber wirklich. Und diese Stimmen heute, das bombardiert uns ja regelrecht. Komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben, ich will dir Erfüllung geben, ich will dir Freude geben, ich will dir Sinn geben. Und Jesus sagt hier, und das müssen wir begreifen, es gibt in diesem Leben einen einzigen wahren Lebenssinn. Und das bin ich. Deswegen sagt er wahr. Das Adjektiv, es bezeichnet etwas, das echt ist, das authentisch ist, das der letzten Wirklichkeit entspricht. Es ist nicht fiktiv, es ist nicht gefälscht, es ist keine Simulation, es ist echt. Er sagt, wer zu mir kommt, wird immer Leben finden. Das ist wahr, wahrhaftig, authentisch. Ich weiß nicht, ob du noch suchst. Und lass uns da nicht uns selber einen Bären aufbinden lassen, ihr Lieben. Einmal zu Jesus gekommen zu sein, sich bekehrt zu haben, heißt nicht, lange nicht, für den Rest seines Lebens verinnerlicht zu haben, nur du bist dieser wahre Lebenssinn, Jesus. Wer so lebt, ja, ich bin doch zu Jesus gekommen, damals vor 37 Jahren. Aber es ist eine innere Sache, ein täglicher Kampf, eine tägliche innere Ausrichtung zu sagen, Herr, und diese 24 Stunden liegen jetzt vor mir. Du bist der wahre Lebenssinn. Du bist der wahrhaftige, authentische, echte Weinstock. Und bei dir will ich sein. Lass uns da nicht getäuscht werden, ihr Lieben. Wie oft sitzen wir diesen Fälschungen auf? Wie oft? Und sind dann bitter enttäuscht. Wenn Gott gnädig ist, dann fällt es uns früher auf. Und wenn wir stur bleiben, dauert es manchmal Monate, vielleicht Jahre, bis wir sagen, was war ich für ein Narr? Ich wusste es doch. Herr, es tut mir so leid. Ich hoffe so, dass du diesen Weinstock schon gefunden hast. Ich will es noch einmal sagen, wenn nicht, fehlt dir die Hauptbeziehung in deinem Leben, der Schöpfer deines Lebens will dein Lebensgeber sein. Für dein Herz, für deine Seele, für dein Ich. Zweitens, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und ich will das gerne in Verbindung lesen mit dem letzten Vers aus dem Abschnitt, Vers 8, weil der das noch etwas genauer bringt, was es bedeutet, mein Vater ist der Weingärtner. Ganz am Ende, Vers 8 unten, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Ihr Lieben, auch hier müssen wir das begreifen. Wenn es nur einen wahren Lebenssinn gibt, Jesus selbst, der wahrhaftige Lebenssinn, dann müssen wir auch begreifen, dass in allem, was aus Jesus quillt, aus seinem gesamten Leben, aus seiner Existenz, aus seiner Kraft, dient nichts mit dem letzten Ziel uns selbst, sondern es dient der Ehre Gottes. Es geht nicht um dich und um mich. Das ist die bittere Wahrheit, aber es ist die wunderschöne Wahrheit, wir werden es gleich sehen, die wir begreifen müssen. Ich mein, mir meins. Darum, das meint man ja, wenn ich das habe, wenn ich das bekomme, wenn ich das erlebe, dann. Aber es ist ein Trugschluss. Und wir wissen es eigentlich. Ich selbst kann mich nicht glücklich machen. Es geht nicht um uns. Und wenn wir zu Jesus Christus gekommen sind, dann sagt ihr gleich, ihr Lieben, ich biete euch Leben über Leben an. Fülle über Fülle. Herrlichkeit über Herrlichkeit. Aber es geht überhaupt nicht um euch. Und es geht auch nicht mal um den Sohn im letzten Sinn. Sondern alles, sagt er ja, was ich tue, tue ich zur Ehre meines Vaters. Schaut mal, das war das, was mir schwer fiel. Es ist mir erst in einem Gespräch in dieser Woche am Abend aufgefallen. Ich unterhielt mich mit einem Mann. Und vor uns lagen diese Weintrauben tatsächlich, die mir zukamen. Danke nochmal von meiner alten Wohnung. Und dann lagen die da und dann haben wir geredet und wir kamen, weil ich gerade im Predigtext war, und da liegen ja Weintrauben. Und während ich ihm das zeigte, dachte ich mir, Samuel, du bist die Rebe. Du bist dieser Stängel. Du bist nicht die Frucht. Das, was alle genießen, worum es ja geht. Sondern ich bin dieser Teil, der rein in der Traube gefühlt der unwichtigste Teil ist. Was macht man mit diesem Ding, wenn alles aufgegessen ist? Es kommt weg. Und es ist nicht fatalistisch gemeint. Wir sind nichts wert. Das sind wir. Ich werde euch gleich zeigen. Aber wir müssen es begreifen, um wen es hier geht. Wenn doch ein Besucher in einen Weingarten kommt und da wird das Weingut gezeigt. Wer wird zur Rebe gehen und sie bestaunen und sagen, wow. Schau dir die Farbe an. So braun und so individuell. Nein. Um wen geht es denn erst? Es geht um die Frucht. Und wer bekommt den Ruhm? Wem klopft man auf die Schulter und sagt, gut gemacht, du hast es richtig drauf. Dem Weingärtner. Der Weingärtner, ihm gehört es. Er hat es gebaut. Er hat es angelegt. Er hat es gekauft. Er umsorgt es. Er verantwortet es. Wenn die Weintrauben eingehen, sagt niemand, böse Rebe, schlecht gemacht. Sondern sagt man, was machst du mit deinem Weingarten? Du musst das Ding ja auch wässern und düngen und beschneiden. Also er trägt die Verantwortung, ihr Lieben. Im Leben des Christen geht es nicht um uns. Geht auch nicht um die Gemeinde so sehr. Den Pastor schon gar nicht, dass der da irgendwie oder sonst. Es geht um Gott. Es geht um seine Ehre. Er sagt es hier so klar. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Wann sagt man dem Weingärtner, gut gemacht? Wenn du in einen Weingarten kommst, wo dicke, saftige Früchte hängen. Und Gott ist ein guter Weingärtner. In seinem Weingarten sind viele saftige, gute Früchte. Aber wie leicht geht's wieder um uns. Ein Gedicht von Friedrich Rückert, das war ein Sprachwissenschaftler im 19. Jahrhundert, hat damals viel geforscht und er sagt in einem Gedicht, ich glaube, er war einfach lebenssatt. Er wollte das alles nicht mehr. Und in der letzten Strophe seines Gedichtes sagt er, ich bin gestorben dem Weltengewimmel und ruh in einem stillen Gebiet. Ich lebe in mir und in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied. Es ist ein Mann, der sagt, ich habe so satt diese Welt. Ich habe so satt all die Streitigkeiten und all das hin und das her. Und jetzt bin ich alt und ich sag's euch, ich bin gestorben dem Weltengewimmel. Und jetzt ruhe ich in mir selbst. Und ich sage, was für ein Trugschluss. Ihr Lieben, wenn es in einem Leben tatsächlich, wenn wir begreifen, um ihn geht's, um seine Ehre, er ist Gott, er hat mich gemacht und mein Leben, es verherrlicht den Schöpfer von Himmel und Erde, wie Vers 8, wenn es Frucht bringt. Das verändert alles. Das verändert die ganze Sicht auf das Leben. Und Gott ist diese Ehre so wichtig, dass der dritte Punkt in diesem Text auch eine große Warnung steht. Zweimal. Und ich habe den Eindruck, manche wollen diese Warnungen nicht wahrhaben. Na, da geht's doch um was anderes. Manche nutzen auch diese Warnung, um den Text wiederum völlig gesetzlich zu lesen. Aber auch darum geht es nicht. Aber es ist einfach glasklar. Das ist logisch. Zwei Verse, 2a und Vers 6. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Das ist ganz simpel. Da ist der Weinstock und da wachsen Trauben an den Reben. Aber da gibt es manche Zweige und diese Zweige, sie haben keine Frucht. Sie wachsen, sie ziehen Energie, sie ziehen Wasser, aber sie bringen nichts hervor. Und er sagt, der Weingärtner, also Gott, der Vater, nimmt jede Rebe, die keine Frucht bringt, weg. Und dann Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Worüber spricht Jesus hier? Man könnte das Ganze so deuten, und ich sage könnte, weil ich diese Sicht nicht teile. Jemand, der mal gläubig wurde, der aber dessen Leben keine Früchte mehr bringt, das sind Menschen, die von ihrem Glauben dann, die sind, ich weiß nicht, gleichgültig geworden, glauben nicht mehr, was auch immer, fruchtlos geworden, und die nimmt Gott dann weg und die sind nicht mehr gerettet. Nur aus diesem Text alleine könnte man diese Auslegung so vertreten, aber ich würde sehr, sehr warnen, diese Sicht zu haben. Die Frage ist, nach welcher Zeit? Wie lang? Eine Woche? Ein Jahr? Was heißt dann keine Frucht haben? Nach welchem Zeitraum, nach welchem Maß ist es dann so? Ich würde eine Alternative anbieten, um das zu verstehen. Und es kommt direkt aus dem Evangelium selbst, aus dem Kontext. Wir verstehen diese Reden von Jesus ab Johannes 13, 14 bis zu seinem Tod erst richtig. Wenn wir begreifen, diese Reden hat Jesus in den letzten Stunden seines Lebens, nach dem Abendmahl schon, dem letzten Abendmahl, seinen Jüngern weitergegeben. Es war wie eine Art Vermächtnis, das er seinen Jüngern weitergab. Als Jesus dieses Gleichnis vom wahren Weinstock erzählt, sind nicht mehr 12 Jünger da. Einer fehlt, er ist bereits in Kapitel 13 gegangen, und das ist Judas. In Kapitel 13 lesen wir, dass Jesus beim letzten Abendmahl sagt, dem ich den letzten Bissen geben werde, er ist der Verräter. Und dann gibt er Judas diesen Bissen. Und es lesen wir in Johannes 13, Abvers 26. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, dem Sohn des Simons, dem Sohn Iskariots. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Und dann läuft Judas raus und er verrät Jesus. Als Jesus seinen Jüngern, seinen 11 jetzt noch, dieses Gleichnis erzählt, ist Judas nicht mehr da. Und ich denke, die Jünger in diesem Moment verstanden sehr, sehr wohl, vielleicht hier noch nicht ganz, aber in den Wochen danach, als ihnen plötzlich alles offen lag, Jesu Tod und Jesu Auferstehen, für die Jünger war absolut klar, von wem Jesus hier redet. Von Judas. Von dem, der doch immer dabei war. Von dem, der doch auch Teil vom Weinstock war, wenn wir so wollen. Von dem, der doch auch mit in der Gruppe war, der doch mitgewirkt hat, der dazugehörte und der dann weg war und gezeigt hat, nichts an diesem Leben war in ihm. Nichts im Kern hat er begriffen. Er war ein Mitläufer, ein Scheingläubiger, einer, der dabei war irgendwie, aber nicht wirklich dabei war. Und dann sagt Jesus, ein solcher Mensch, so ein Judas, ein Schaulustiger, der mitläuft, der mitsingt, der mit auf Reisen geht, der Einsätze macht, der Dienste übernimmt, der war der Kassenwart, aber der niemals wirklich Leben in sich trug, wo keine Frucht ist, nichts zu sehen ist. Und so wie ich den Text hier verstehe, auch nie Frucht war. Es ist ein toter Zweig, ein sinnloser Zweig, der hängt irgendwie dran, aber da ist nichts, was Gott Ehre geben könnte in seinem Leben. Diesen Zweig, diese Rebe wird Gott wegnehmen. Und ihr Lieben, ich möchte keinen Zentimeter davon abmildern von dem, was da steht. Vers 6, es steht schwarz auf weiß, wenn jemand nicht in mir bleibt. so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Die Bilder, die uns hier gezeigt werden, es ist ganz klar die Sprache des Gerichts. In Matthäus 25, 41 sagt Jesus, dann wird er, der Vater, auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber ins ewige Leben. Ihr Lieben, wir sehen hier Jesus. Und wir sehen, wie er uns Leben anbietet. Wir kommen gleich darauf, wie das geht, in ihm zu sein. Aber er ist so klar. Und er ist gerecht. Und das kann niemand, der hier sitzt, sagen, ja, das habe ich nicht verstanden. Das können Kinder verstehen. Ein Mensch, der tut, als wäre er dabei, der irgendwie damit dranhängt, aber in ihm ist nicht das Leben. Er bleibt nicht, er ist nicht in diesem Weinstock und deswegen ist sein Leben saft und kraftlos, völlig auf sich alleine gestellt. Nichts, was Gott Ehre bringt, ist ein Mensch, der nicht zu Christus gehört und er wird das Gericht erleben. Aber das will Gott nicht. Er will, dass wir Frucht bringen. Und er sagt uns, jemand aber, der Frucht bringt, der wird gereinigt. Nach dem Prinzip, wer nicht hat, von dem wird alles genommen. Und wer hat, dem wird noch mehr gegeben. Lieben, das möchte Gott von uns. Er möchte, dass du und ich, dass wir Menschen sind, die aus der Kraft Gottes selbst leben und wo Dinge entstehen, die unmöglich für uns werden in unserem Wesen, unserem Denken, unseren Emotionen, aber die er wirkt. Und wie tut er es? Vers 2b. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Wie geht das Ganze? Auch hier, das sage ich sehr vorsichtig, ich kenne es eher von Apfelbäumen, von Wein habe ich nicht so viel Ahnung. Was macht jeder Gärtner, jeder Obstbauer, in der Regel irgendwann mal im Frühling, manchmal auch im Herbst, je nachdem, was für ein Gewächs man hat. Man nimmt die Schere und man geht hinein in den Garten und man beginnt zu schneiden. Nicht einfach drauf los, sondern man schneidet Triebe ab, die nicht da sind, die zwar da sind, aber die keine Frucht tragen werden. Und wenn diese Triebe abgeschnitten werden, fließt die Kraft aus dem Stamm vermehrt in die wirklichen Zweige, die man haben will, dass dort in dieser Kraft, die aus dem Stamm kommt, große, schöne Früchte daraus erwachsen. Genau dieses Prinzip nimmt Jesus und sagt, Gott ist ein Gott, der nach seinem Weinberg schaut, der nach seinen Reben schaut. Und wenn da ein Mensch ist und da wachsen in dem einen Jahr kleine Früchte, nicht große, aber kleine, dann nimmt Gott diesen Zweig und wenn er noch zu klein ist, aber da ist eine Frucht und er beginnt zu schneiden, die Triebe wegzuschneiden, die Wassertriebe und was da alles ist, damit im nächsten Sommer die Kraft aus dem Boden und der Sonne in diesen einen noch so kleinen Zweig geht und es kommt August, es kommt September und es ist schon eine größere Frucht da. Und im nächsten Jahr kommen aber wieder die anderen Fremdgewächse und die müssen wieder weg. Und es geht weiter. Und wir sagen, oh, das ist ja super, wenn Gott das bei mir macht. Aber ihr Lieben, das ist ein Bild von Schneiden, von Wegnehmen. Die Frucht, die daraus entsteht, die ist super. Aber der Prozess, das tut weh. Es gibt gewisse Bäume, die müssen extra behandelt werden. Gerade an Weinbäumen. Ich war einmal in einem Weingarten. Da waren irgendwelche Dinge drum gebunden. Da hat der Weinbauer was gemacht und diese Stellen irgendwie behandelt. Frag mich nicht mit was. Aber das tut der Pflanze weh. Das ist für sie erstmal ein Schaden. Da wird was abgetrennt. Das ist nicht normal. Und wenn es dann auch falsch irgendwie von der Natur, Wärme, Wasser, was auch immer läuft, sich Wasser an irgendwelchen Stellen sammelt, kann es zu Fäulnis kommen, zu anderen Dingen. Aber worauf ich hinaus will, ist, es tut weh. Das ist erstmal etwas, das weh tut, das eine Verletzung verursacht. Nicht um uns zu verletzen, aber um uns einen Prozess zu bringen, dass mehr Frucht entsteht. Ihr Lieben, Hebräer 12, Vers 11. Schlagt es gerne auf, wenn ihr die Bibel vor euch habt. Ist vielleicht die beste Parallelstelle dazu. Da erklärt uns der Hebräerbriefschreiber sehr genau, was Gott tut und wie er das tut. Wie er reinigt. Hebräer 12, Vers 11. Jede Bestrafung tut weh. Das wissen wir. Niemand sagt, ich würde gerne bestraft werden. Es tut weh. Erziehung schmerzt. Sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule, also die Erziehung, dieses Schneidens Gottes gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Ihr Lieben, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du im Weinstock bist und wenn die Kraft Gottes in dein Leben fließt, wirst du von Gott beschnitten werden. Immer. Und du wirst bearbeitet werden aus Liebe, aus purer Liebe und Zuneigung. Kein Obstbauer macht es aus Trotz oder Wut. Jetzt gehe ich mal in meinen Garten und schneide da Zweige ab, um mal so richtig meine Wut rauszulassen. Nein, er tut es, um der Pflanze gut zu tun, um die Frucht zu vermehren. Und der Hebräer-Briefschreiber sagt es, es tut weh. Es tut weh. Es ist notwendig. Vielleicht denkst du jetzt in die letzten Monate deines Lebens, die letzten Tage, und vielleicht weißt du ganz genau, da hat Gott seine göttliche Gartenschere angesetzt und hat gedrückt. Und es hat geschmerzt. Und vielleicht habe ich aufgeschrien und gesagt, Gott, was tust du? Gott, warum lässt du mich leiden? Wieso machst du das? Du weißt, wie sehr ich das geliebt habe. Du weißt, wie sehr ich das gebraucht habe. Warum tust du es? Ihr Lieben, ich hoffe, dieser Text zeigt uns, Vertrauen zu lernen. Zu sagen, Gott, ich verstehe nicht jeden Schnitt. Ich verstehe vielleicht nie so wirklich einen Schnitt zu Beginn. Aber am Ende sehe ich die Frucht. Und wenn ihr jetzt ganz ehrlich seid, ihr Lieben, wann ist in deinem Wesen die Frucht des Geistes gewachsen? Wann ist Veränderung geschehen, dass Geduld, dass Freude, dass Frieden, Vergebung, Barmherzigkeit, Liebe sich gemehrt hat? Das war nicht auf den Gipfeln, das war in diesen tiefen Zeiten des Leidens, der Erziehung, der Prüfung, des Beschneidens. Und wir tun gut daran, wenn wir lernen zu sagen, Herr, das tut weh, ich verstehe es nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wer Frucht bringt, wird gereinigt. Und übrigens, ihr Lieben, und das ist ein wunderbares Zeichen der Sicherheit. Wenn ich spüre, Gott schneidet Äste in meinem Leben ab, heißt es ja, ich bin in ihm. Das ist genauso, wie es sein soll. Das ist nicht gerade Strafe Gottes oder Ablehnung. Nein, es ist Liebe. Das ist gut. Das ist gut, dass er das gerade tut. Es zeigt mir, ich bin in ihm. Ich wachse. Ich will weiter da bleiben, Herr. Herr, mach weiter. Das kann man dann im Glauben sogar beten, sagen, und Herr, und nimm noch mehr weg, weil ich weiß, es dient deiner Ehre und es dient meinem Leben. Es dient der Frucht in meinem Leben. Dafür bin ich ja da. Dafür lebe ich in dieser gefallenen Welt und deswegen muss es geschnitten werden. Eine Stelle, die uns das so herrlich zeigt, ist 1. Petrus 1. Komm zu diesen Texten zurück, wenn du merkst, da ist die göttliche Gartenschere gerade dran. Dann lies diese Texte und mach dich sicher wieder darin. 1. Petrus 1, Vers 6. Petrus, er schreibt an der Leidensgemeinde. Menschen, die richtig verfolgt werden gerade. Und er sagt ihnen nicht, ach ihr Armen, das tut mir jetzt so leid für euch. Macht Urlaub irgendwie, so schnell es wieder geht, wie Sigi sagt, kommt irgendwie wieder runter. Nein, was sagt Petrus zu diesen wirklich Menschen, die unter massivem gesellschaftlichen Druck stehen? Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Das sind diese Dinge, das schneidet Gott gerade. Doch dadurch, durch diese Prüfung, soll sich euer Glaube bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbaren wird, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden. Also wenn jetzt Jesus sichtbar wird in diesen schweren Zeiten, wird ja auch sichtbar, dass mein Glaube ist echt. Das ist echt, das ist real, das ist authentisch. Ich bin an diesem wahren, authentischen Weinstock dran. Es wird sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Wenn Gott schneidet, ihr Lieben, lasst uns nicht wegziehen. Sondern sagt, Herr, mach's. Tu's. Ich vertraue dir. Fünftens, wer in Jesus bleibt, in dem bleibt Jesus. Das klingt komisch, aber das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir alle sagen ja, Herr Jesus, das will ich. Wenn du der Schöpfer von Himmel und Erde bist, dieses Universum gemacht hast, wünsche ich mir so sehr, dass du auch in dieser Kraft in meinem Leben bist. Ich will in dieser Kraft leben. Mein Wesen soll sich verändern. Die Frucht soll in meinen Worten, meinen Gefühlen, in allem, was ich bin, zum Ausdruck kommen. Ich will, dass du in mir bist, aber wie? Und Jesus sagt ja, indem du in mir bist. Das ist irgendwie komisch, oder? Aber schaut mal, das steht genau da. Bleibt in mir, Vers 4, und ich in euch. Was kann das bedeuten? Es heißt, bleibe in Jesus, sei in ihm, sei in diesem Weinstock und dann ist er in dir. Das heißt, hier wird die Initiative, der Kampf, dir als dem Gläubigen zugesprochen sagen, du willst diese Kraft haben, dann geh zu ihm, lass diesen Ruf, komm zu mir, für dich gelten, aber dann bleibe auch. Und ihr Lieben, das ist vielleicht der schwierigste Punkt. Wir alle haben einmal gesagt, wenn du Christ bist, dann bist du zu Jesus gegangen, du bist auf die Knie gefallen und sagst, hier ist mein Sündenberg, nimm den, ich lege ihn vors Kreuz. Ich komme zu dir, Jesus. Alles sollst du haben, vergib mir meine Schuld. Aber das reicht nicht. Die Frage ist, bin ich gekommen und bin ich geblieben? Das ist ja bleibt, 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 bleibt. Und das sagt er nicht einfach so, das sagt er, weil die Gefahr da ist, dass man wieder geht. Dass man wieder auf eigene Kraft vertraut. Dass man wieder eigene Wege geht. Und Jesus sagt, nein, bleibt in mir. Komme und bleibe. Bleibe, sei in mir. Du kannst alleine nichts. Und wenn du das tust, dann bleibe ich in dir. Wir werden uns gleich im 7. Punkt anschauen, wie ganz konkret das geht. Der Text sagt uns nämlich, wie das geht, in ihm zu bleiben. Aber ich will, dass wir das verstehen. Es gab noch nie, nach diesem Text, noch nie einen Menschen auf Gottes Erden, der aufrichtig, bußfertig, hingegeben gesagt hat, hier bin ich Herr, ich will in dir sein. Und der ihn nicht gefunden hat. Der gesucht hat, der wollte, der zu ihm kam und der nicht angedockt wurde an diesen Weinstock. Jesus verspricht es und es ist eine Verheißung. Bleibe in mir und ich verspreche dir, ich bleibe in dir. Wenn du hier sitzt und sagst, ich habe ein saft- und kraftloses Leben, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo diese Frucht überhaupt in mir mal gewachsen wäre in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, kann ich dir eins versprechen, es liegt nicht am Weinstock. Dieser Weinstock, Jesus hat einen Weingärtner, der weiß, was er tut. Und dieser Weinstock hat Kraft und Leben, das würde für Milliarden von Leben reichen. Es reicht für Milliarden von Leben. Es liegt nicht an ihm. Höchstwahrscheinlich bist du nicht in ihm geblieben. Du warst nicht in ihm. Ich sage das jetzt nicht in dem Sinne von Heil, verloren oder nichts, sondern ich rede vom Lebensalltag. Was passiert? Und das ist etwas, was wir sehen und verstehen müssen. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck in meinem eigenen Leben und wenn man im seelsorgerlichen Rahmen, sei es im evangelistischen oder auch wenn Menschen Probleme haben, mit Menschen redet, vielleicht ein Hauptproblem ist, dass wir Menschen irgendwann realisieren, manchmal durch die harte Schule des Lebens, es läuft nicht. Ich bringe keine Frucht. Meine Ehe ist ein Desaster. Mein Umgang mit Finanzen ist eine Katastrophe. Und dann fällt man auf die Nase und merkt, bin habgierig, bin lieblos, bin dieses, bin das, dies, das, irgendwas. Also man merkt, die Frucht stimmt nicht. Und was passiert? Wir sagen, aber wie kriege ich diese Frucht wieder? Ich habe Depressionen, ich will wieder Frieden. Wie kriege ich Frieden? Sag mir, wie kriege ich Frieden? Und dann sitzen Menschen einem gegenüber und vielleicht kennen sie es, die sind völlig verzweifelt. Und oft Christen und sagen, wie komme ich? Ich will Frieden, ich will dieses. Und was macht man? Man will Frucht. Aber es ist, als ob jemand sagen würde aus dem Nichts heraus, zauber mir Weintrauben her. Jetzt, ich will Weintrauben. Und aber ich kann das nicht. Das braucht einen Prozess, das kommt ja aus was. Ja, aber ich hatte das mal, aber jetzt habe ich es nicht. Also was macht man? Man konzentriert sich auf die Frucht. Man will Frucht und es jetzt am besten. Aber so geht es nicht. Es gibt nur einen Weg, um Frucht zu bringen. Wer in Jesus bleibt, der bringt Frucht. 4b, vielleicht der wichtigste Satz in diesem ganzen Abschnitt. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Achtung, und hier müssen wir stehen bleiben schon mal. Du und ich, wir sind nicht in der Lage, aus uns heraus geistliches Leben zu produzieren. Es geht nicht. Wir können uns auf den Kopf stellen. Wir können Pilgerfahrten machen. Wir können fasten. Wir können machen, was wir wollen. Wir können die Bibel rauf und runter lesen. Aus uns heraus, Entschuldigung, das wollte ich nicht, aus uns heraus haben wir keine Kraft, das zu leben. Sagt der Text ganz klar. Die Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht bringen. Samuel Ewert schafft es nicht. Sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich habe gesagt, die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu diesem Jesus. Warum? Weil aus ihm Leben quillt. Und jetzt passiert was. Wenn ein Mensch in ihm angedockt ist, wird zwangsläufig als Konsequenz Frucht entstehen, geistliches Leben entstehen. Wer nicht in ihm ist, dort wird nichts wachsen. Du willst diese Dinge überwinden, die Angst, die Ungeduld, den Unfrieden, was auch immer da ist, konzentriere dich nicht auf die Frucht. Das ist der Fehler, das ist Gesetzlichkeit oder Selbstvertrauen. Ich schaff's doch. Jesus sagt, nein, du musst auf mich schauen. Der eigentliche geistliche Kampf ist nicht, ich will mehr Liebe haben, mehr Freude haben, mehr Gerechtigkeit haben. Der eigentliche geistliche Kampf ist, Jesus, ich will bei dir sein. Und dann quillt und strömt seine Kraft. Aber wie? Wie? Der siebte Punkt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dieser Satz, der hat vielen Kopfzerbrechen bereitet, weil sie sagen, aber ich kann sehr viel tun ohne Jesus. Ich kann essen und trinken und Auto fahren. Ich habe sogar geheiratet und wusste nicht mal, wer Jesus überhaupt sein sollte. Ich habe Kinder erzogen und ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht, aus denen ist was geworden. Offensichtlich kann ich es doch. Wie kann man das verstehen? Ich denke, was Jesus hier in 5b sagt, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, bedeutet, alles, was wir tun, was nicht aus der direkten Verbindung mit Jesus kommt, ist vor Gott nichts wert. Nichts. Und das ist eine krasse Aussage. Ich kann ein Krankenhaus bauen und es ist vor Gott nichts wert. War das was Gutes? Ja, durchaus. Aber es bringt in einem absoluten Sinne, in einem ewigen Sinne, nichts, gar nichts. Ich werde vor ihm stehen und es wird nicht mal erwähnt werden. Es ist nicht da. Warum? Weil es etwas ist, was aus mir kam, aus meiner Kraft, mir diente, meinem Ansehen oder was auch immer. Aber es hatte nichts mit Gott zu tun. Und der Weingärtner wird nicht geehrt und damit ist es nichts wert. Wir können im geistlichen Sinne nichts tun, außer wir sind in Jesus. Und ihr Lieben, wenn wir das verstanden haben, erst dann beginnt das geistliche Leben wirklich. Aber wie? Wie bleibt man in Jesus? Er sagt es uns in Vers 7a. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr. Länger darüber nachgedacht, ist es wirklich so simpel? Aber ich glaube, es ist es tatsächlich. Vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, ich will das, ich will, Ich will diese Frucht des Schöpfers in meinem Leben haben, ein verändertes Wesen, ein verändertes Denken, veränderte Gefühle, veränderte Beziehungen natürlich dann damit. Ich will das. Aber Jesus, bei der Frucht ist es klar, da ist die Rebe und die berührt eben den, oder ist eingesetzt in diesen Stamm. Aber wie soll ich das machen? Es gibt hier keinen Stamm, wo ich hingehen kann und nachladen kann. Wie funktioniert es? Wenn ihr in mir bleibt, wie Herr, und meine Worte in euch bleiben. Ich denke, dass Jesus in diesem kurzen Satz das ganze Geheimnis des in ihm Seins offenbart. Johannes 1 sagt, Jesus ist das Wort, durch das das Universum geschaffen wurde. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, das geworden ist. Also egal, was wir anschauen, jede Pflanze, jeder Mensch ist durch das Wort Jesus Christus geworden. Und im geistlichen Sinne, wenn er jetzt sagt, bleibt in meinen Worten, dann bedeutet das, im geistlichen Sinne ist alles, was geistlich geworden ist, jede Heiligungsveränderung aus seinem Wort geboren. Aus der Wahrheit seines Wortes, aus der Bibel, die Leben gibt. Und ich denke, jemand, der das begreift, ein Gläubiger, das versteht, es geht nicht darum, morgens 12 Minuten Bibel zu lesen. Ist gut. Aber ich glaube nicht, dass Jesus das meint, in seinen Worten zu bleiben. Das ist nicht die Losung zu lesen. Ach, versteht mich nicht falsch, das sollen wir machen, das ist wunderbar. Aber es ist so viel mehr. Es bedeutet zu verstehen, ich, sterblicher Mensch, darf in eine Beziehung mit Gott treten, dem heiligen Gott, offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er hat einen Kanal geschaffen und dieser eine Kanal spendet mir Leben, spendet mir Kraft, füllt mich mit diesem Saft des Weinstocks und dieser eine Kanal ist sein Wort. Und wenn dieses Wort in meine Seele kommt, nicht kurz in den Kopf, gelesen, okay, und ich mache weiter, sondern wenn ich das verstehe, darüber nachdenke, nachsinne, dann geschieht was, und das kann ich euch auch nicht logisch erklären, aber dann ist es da und es rutscht mir ins Herz und der Geist nutzt es und spricht zu mir und da kommt Kraft hinein. Ich denke, dass Jesus hier sagt, jede geistliche Veränderung, jede Frucht, die in deinem Leben entstanden ist, ist hier rausgewachsen. Dieses Buch ist der Stamm. Und wenn du in diesem Buch bist und es liest und mich darin siehst und findest und dein Herz gefüllt wird, dann bist du in mir. Und deswegen, ihr Lieben, es ist die alles entscheidende Frage. Wenn ich in Jesus sein will, wie kann ich meinen Alltag aufbauen, dass ich in seinem Wort bin? Tief und fest, grabend, suchend. Erfüllt werdend mit seiner Wahrheit. Lass mich so fragen, wann war es das letzte Mal, dass du die Bibel gelesen hast? Ich rede nicht gerade von der Predigt oder vom Podcast, das dürfen wir auch machen, aber wann hast du einfach dieses Buch gelesen? Und das saß und plötzlich wandern deine Augen weg vom Buch und gucken in die Ferne und du denkst nach und denkst nach und merkst, Gott spricht und du hast was gegriffen von dieser Kraft. Wann war es das letzte Mal? Du brauchst es. Du brauchst es. Und es braucht Zeit. Es braucht Liebe. Es braucht Ruhe und Stille. Aber wenn du in diesem Wort bist, wenn du in diesem Wort bleibst und im Glauben den Herrn suchst, dann wirst du ihn darin finden, Tag für Tag. Und dann verspricht Jesus was. Und dieses Versprechen, das klingt unglaublich tatsächlich, aber es steht da. Und ich werde keinen Jota, keinen Punkt davon wegnehmen. Es steht einfach da. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Ich brauche nicht viel dazu erklären. Es steht da. Wenn du in Jesus bist, in dieser Beziehung mit ihm lebst, angedockt bist, wenn seine Worte dich erfüllen, zu dir sprechen, du sie in dir bewegst, darüber nachsinnst, sie Macht über dich, über dein Wesen ergreifen, sagt Jesus, wenn du dann in mir bist, bitte um was du willst und es wird erhört werden. Mir ist Folgendes aufgefallen, es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo Jesus so absolut über Gebet spricht. Eine davon ist in der Bergpredigt, Kapitel 7, Matthäus 7. Wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Es gibt noch ein paar weitere Stellen. Jede einzelne dieser Stelle steht immer in einem Kontext. Heiligung. Immer. Prüft es, liest mal das Neue Testament in dieser Brille. Immer, wenn in diesen absoluten Gebetsaussagen gesprochen wird, wenn du bittest, werde ich dir geben. Es steht immer dann, wenn es darum geht, Jesus, wie kann ich dir ähnlicher werden? Jesus, wie wird mein Leben verändert? Jesus, verändere mich. Und die Bibel sagt dir und mir, wenn du im Glauben darum bittest, wird der Herr das immer erfüllen. Immer. Ich kann dir nicht sagen, wann und wie schnell oder wie langsam, aber er wird es tun. Er wird nicht lügen. Wenn du in der Angst und Depression steckst und du kommst nicht hinaus, und sagst, ich will den Frieden wieder. Ich will die Ruhe, ich kann nichts. Dann gilt dir diese Zusage, sei in deinem Herrn, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Geh in sein Wort, bete und er wird dich erhören. Wenn du sagst, aber ich kriege diese Gedanken nicht raus, es geht nichts. So werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Aber ich komme nicht aus dieser Mühsal heraus. Ich komme nicht aus der Faulheit. Ich schaff's einfach nicht. So werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Aber ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor all dem. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, dass ich meinen Job verliere. Ich habe Angst. So werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ihr Lieben, das ist eine Erhörungsgarantie. Immer. Und es ist herrlich. Das ist unsere christliche Geheimwaffe. Das hat niemand, niemand sonst. Und diese Worte sagt unser Herr und sagt, begreift ihr nicht. Ihr habt mich. Ihr habt mich, den Weinstock. Und alles, was du tun musst, ist, bleibe doch in mir. Ich bin doch da. Warum rennst du weg? Warum suchst du die Hilfe dort, in den Büchern und in den Podcasts und in den Beratungen und in den sonst irgendwas? In der Ablenkung, warum? Kommt zu mir. Kommt, ihr Mühseligen und Beladenen, nicht ihr Gesunden. Die Kranken brauchen den Arzt. Kommt, kommt und bleibt. Bleibt anhaltend. Und ihr werdet, der letzte Satz, meine Jünger werden. Ihr dürft euch meine Jünger, meine Schüler, meine Kinder nennen. Ihr Lieben, wir sind eingeladen zu kommen und wir sind aufgerufen zu bleiben. Müsste man das Geheimnis eines geistlichen Lebens erklären? Ich denke, dieser Text bringt es am meisten auf den Punkt. Es gibt für dich in greifbarer Nähe eine Person, sie heißt Jesus Christus. Sie ist genau ein Gebet entfernt. Genau eine Buchseite entfernt in diesem Buch. Sie ist jetzt in diesem Moment dir näher, als du dir selbst bist. Und dieser Jesus, er will dein Leben nehmen und vollständig verändern in sein Ebenbild. Das ist die Frucht. Und er ruft dich und sagt, komm, komm, komm und tu Buße. Komm und glaube. Komm und bleibe in mir. Amen.